SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Herzlich willkommen.
Nächste Woche, 8. März, ist Internationaler Frauentag. Da kommt eine neue Social-Media-Kampagne gerade recht. Ohne mich würdet ihr alt aussehen. Dahinter stehen 12 Frauen im Alter zwischen 47 und 64 Jahren. Frauen, die jeden Tag ihren Job meistern, von der Physiotherapeutin bis zur Intendantin. Doch jede von ihnen hat festgestellt, ältere Frauen werden im Job deutlich diskriminiert. Sie bekommen keine Jobs und werden früher aufs Abstellgleis abgeschoben. Sabine Henkel über die Realität hinter dieser Kampagne.
Anna sucht einen neuen Job. Sie ist gut ausgebildet, Werbefilmerin, Produzentin und fast 50. Und genau deswegen bekommt sie Absagen auf ihre Bewerbung.
Da steht dann einfach drin, du bist ja eher seniorig. Und wir suchen eher im Mid-Level-Bereich.
Seniorig, das nennt Silke Burmeester 47 plus. Sie gehörte selbst zu dieser Altersgruppe und hat eine Kampagne gestartet, um ein neues, positives Verständnis von Alter zu fördern, vor allem im Berufsleben. Denn Frauen Ende 40 und älter, sagt Burmeester, sind toll.
Die sind natürlich so toll, weil sie so viel Erfahrung haben, weil sie so viel Expertise haben, weil sie so viel Know-how haben und natürlich auch, weil sie so eine Ruhe und Gelassenheit haben, die man einfach am Anfang seines Lebens nicht hat und wuschig ist und so weiter.
Viele Unternehmen sehen das offenbar anders, setzen verstärkt auf junge Arbeitskräfte, weil die billiger sind und leichter zu führen. Sind sie männlich, bekommen sie den biologischen Vorzug. Sie bringen schließlich keine Kinder zur Welt. So erfahren zwar auch junge Frauen Diskriminierung am Arbeitsplatz, ab 40 aber aus anderen Gründen mehr als in jeder anderen Altersgruppe, sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann.
Ab 40 und aufwärts sind Frauen zu alt. Sie werden oft übergangen, wenn es um Beförderung geht, oder sie gelten eben als schwierig, wenn sie selbstbewusst sind und mehr Lohn oder neue Aufgaben einfordern.
Ähnliches weiß Anja Lüthi zu berichten. Sie ist Professorin in Brandenburg und hat reichlich Erfahrung mit Diskriminierung von gestandenen Frauen.
Frauen werden auch leider eigentlich bei Weiterbildungen nicht berücksichtigt. Nach dem Motto, lohnt sich doch nicht mehr. Die ist doch eh in 20 Jahren in der Rente. Und bei den Einstellungen heißt es, ach nein, da nehmen wir lieber eine Junge. Die bringt Qualifikationen mit, die kann die Alte gar nicht vorweisen.
Aber was hat nun diese Kampagne vorzuweisen? Sie heißt, ohne mich würdet ihr alt aussehen. Was will sie bewirken? Burmeester und ihr Team haben 12 Frauen Ü50 fotografiert, alle fest angestellt, alle erfolgreich im Job und alle gewertschätzt. Sie leisten was und werden anerkannt. Role Models. Die Kampagne soll das unterstreichen, die Leistungsfähigkeit der Frauen herausstellen. Vor allem, weil dem Arbeitsmarkt Fachkräfte fehlen und das immer mehr.
Frauen ab 47 brauchen keine Anti-Aging-Tipps. Sie brauchen ein Arbeitsumfeld, das sie nicht diskriminiert und wertschätzt.
Und genau darum wirbt die Kampagne, um Anerkennung und Wertschätzung. Und sie soll bestenfalls ein Umdenken bei Unternehmen erzielen. Wer ausschließlich auf junge Arbeitskräfte setzt, verschenkt schließlich Fachwissen. Wer nur auf Männer setzt, verkennt den Wert von gemischten Teams. Diversity ist mehr als das Zusammenführen von Herkunft und Identität. Auch Alter gehört dazu. Oder wie Anja Lüthi sagt,
jüngere Frauen mögen schneller sein, aber Frauen 47 plus kennen die Abkürzung.
Man merkt es eigentlich überall. Die Babyboomer verabschieden sich. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt so nach und nach in Rente. Für die Unternehmen wird es daher eng, weil sie viele erfahrene Mitarbeitende verlieren. Und obwohl es auf dem Arbeitsmarkt an allen Ecken und Kanten an Arbeits- und Fachkräften schon heute mangelt, werden gleichzeitig qualifizierte und hochmotivierte Frauen als zu alt aussortiert. Dagegen setzt die neue Social-Media-Kampagne Ohne mich würdet ihr alt aussehen. Und auch meine Kollegin Evi Seibert ist der Meinung, her mit den alten Frauen.
Frauen beherrschen einen unglaublichen Zaubertrick. Sie werden unsichtbar, leider unfreiwillig. Einzige Voraussetzung, sie werden alt. Dann guckt keiner mehr. Was auch daran liegen kann, dass sie aus der medialen Öffentlichkeit verschwinden. Aus dem Fernsehen oder dem Kino. Der weibliche Star im Film ist in der Regel jung und dünn und nicht grauhaarig und faltig. Fernsehmoderatorinnen werden immer noch aussortiert, während ihre männlichen Kollegen moderieren, bis sie mit den Füßen voran aus dem Studio getragen werden. Schalten Sie sich mal durch die dritten Programme. Da steht immer noch oft ein älterer Herr neben einer jungen Dame vor der Kamera. Das ändert sich aber langsam. Ich war total erstaunt, als die letzte neue Tagesschausprecherin mit 51 Jahren angefangen hat. Früher wäre sie zu diesem Zeitpunkt schon lange weg gewesen. Es gibt also Hoffnung. Sie sieht aber auch wesentlich jünger aus, als sie ist, wird dann oft gesagt. Und dieser Satz ist eigentlich eine kleine Frechheit. Denn warum sollte das ein Kriterium für irgendwas sein, jünger auszusehen, statt auszusehen wie eine 51-Jährige? Ist das ein Kompliment? Warum nicht einfach, sie sehen gut aus oder sie sind eine tolle Sprecherin und machen einen prima Job? Wie auch immer. Ältere Frauen sind demnächst in der Mehrzahl. Die Babyboomerinnen kommen ins Rentenalter. Und dann könnte es schwierig werden mit der Unsichtbarkeit.
Altersdiskriminierung von Frauen in der Berufswelt. Das war ein Kommentar von Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert. Ja, wir wollen ja niemanden schlecht machen. Auch Männer machen den Abwasch oder stellen sich ans Bügelbrett. Zugleich ist es eine Tatsache. Noch immer stemmen die Frauen den Löwenanteil im Haushalt und bei der Kinderbetreuung. Im Schnitt 9 Stunden pro Woche mehr als die Männer. Das zeigen die neuesten Erhebungen zur Zeitverwendung, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat. Nadja El-Ghonemi hat sich in Stuttgart umgehört, wie die Arbeit in den Haushalten aufgeteilt ist.
Wer macht daheim bei Ihnen die Wäsche?
Meine Frau.
Und wer putzt meistens?
Ich.
Finden Sie, das ist gerecht verteilt?
Ich muss auch dazu sagen, mir macht es unheimlich viel Spaß. Ich mache das gern. Also wir sind ja aus einer anderen Generation.
Wer macht denn die Wäsche bei Ihnen?
Waschen tue ich und bügeln tut sie.
Was glauben Sie generell, wie das so verteilt ist? Die Aufgaben im Haushalt?
70% Sie, 30% ich, sowas.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie generell mehr im Haushalt übernehmen?
Ich würde sagen, wir Frauen arbeiten schon viel, ja, weil ich es bei meinen Freunden mit Partnern schon mitkriege. Also die helfen mit, die sehen zum Teil aber die Themen im Haushalt nicht und dann schreiben halt auch immer die Freundinnen einen Haushaltszettel. Die benutzen sogar teilweise so Projektmanagement-Tools, wo sie dann immer aufschreiben, wer was macht und dann der Partner es macht. Aber ich würde schon sagen, grundsätzlich machen sie mehr.
Was ich schön finde, ist, dass mein Mann wirklich erkennt, dass ich da jeden Tag Arbeit leiste und auch sagt, dass mein Job meistens anstrengender ist wie seiner. Das ist aber eben ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo man überhaupt erstmal dran ansetzen muss. Eben auch die ganzen Sozialberufe, wie unsere Gesellschaft Arbeit definiert und wertschätzt.
Wenn man sich das so anhört, ja, auch wenn die Arbeitsbelastung nicht immer gleich verteilt ist, aber es gibt doch einen relativ entspannten und flexiblen Umgang bei den Stuttgartern mit diesem Thema. Aber wie so oft gilt, es gibt noch Luft nach oben. Das ist eine ungewöhnlich klare Kante. Erst haben die katholischen Bischöfe in einem offenen Brief deutlich Nein zur AfD gesagt. Dann ist auch die evangelische Kirche nachgezogen. Mit Blick auf Europawahl und Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen in diesem Jahr warnen beide großen Kirchen davor, eine Partei zu wählen, deren menschenverachtenden Haltungen mit dem Grundgesetz nicht vereinbar seien. Was bedeutet eine solche Ansage? Darüber habe ich mit dem Freiburger Politikwissenschaftler Ulrich Eid gesprochen. Herr Professor Eid, lassen Sie uns doch noch kurz einen Blick zurückwerfen. Wie sind denn eigentlich die Aussagen der beiden großen Kirchen bei Ihnen angekommen?
Naja, aus meiner Sicht haben sich die Kirchen, zuerst die katholische, mit dieser klaren Aussage als moralische Instanz zurückgemeldet. Und dass sie natürlich hier Orientierung bieten in dieser moralischen Frage. Und damit ist eine Diskussion eröffnet. Man kann die Position teilen, man kann die Position ablehnen, aber mindestens ist das Thema, ist denn ein völkischer Nationalismus mit dem Christentum vereinbar und was bedeutet das dann für ein mögliches Wahlverhalten, ist diese Frage gestellt und die Diskussion darüber eröffnet. Und das ist, glaube ich, ein positives Ding.
Wenn Sie sagen, das Thema, das liegt jetzt auf dem Tisch, sehen Sie da auch andere Gruppen in unserer Gesellschaft jetzt sozusagen in der Verantwortung nachzuziehen?
Ja, ich glaube, das kann so sein. Ich möchte aber gleichzeitig erstmal betonen, wir leben in einer pluralistischen Demokratie. Und für uns gilt ja Meinungsfreiheit. Also wenn Sie in einem kulturellen Verein sind, in einem Sportverein, in einem Gesangsverein, was auch immer, dann ist das ja nicht der Ort, um jetzt intensive politische Diskussionen zu führen. Und es ist vor allen Dingen der Ort, in dem man davon ausgehen kann, dass die Menschen ganz unterschiedliche politische Vorstellungen haben. Das ist mal das eine. Das andere ist aber der gemeinsame Kern unserer pluralistischen Demokratie. Das ist ja nicht eine Einigkeit in politischen Positionen und Bewertungen und Forderungen. Der gemeinsame Kern sind zum Ersten die moralischen Werte, wie wir sie im Grundgesetz finden. Also in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder in Artikel 3, das Verbot der Diskriminierung. Das sind die Bezugspunkte. Und dazu kommt eine rechtsstaatliche Perspektive, nämlich eine Akzeptanz der Spielregeln des Rechtsstaates. Und dann kann schon die Position auch in einem Sportverein oder einem Gesangsverein auftreten, dass man sehr klar Position beziehen muss gegen völkisch-nationalistische Forderungen oder gar rassistische Forderungen, weil die nun außerhalb des Spektrums unseres Demokratieverständnisses sind.
Wie könnten Sie sich denn, Herr Professor Alt, eine solche Diskussion vorstellen oder was würden Sie sich dafür wünschen?
Na, ich glaube, es ist ganz klar, eine Demokratie funktioniert nicht als Zuschauerdemokratie. Nur wenn Demokraten auch für die demokratischen Werte einstehen und die nicht-demokratischen Werte zurückweisen, nur dann kann eine Demokratie auch lebendig bleiben. Sonst haben Extremisten oder Demokratiefeinde die Oberhand und glauben, dass sie, weil sie keinen Widerspruch bekommen, auch eine Mehrheit da möglicherweise haben. Nein, eine Demokratie muss immer wieder auch verteidigt werden gegen diejenigen, die gegen zentrale Prinzipien der Demokratie, und darum geht es, zentrale Prinzipien in der Demokratie sich aussprechen. Es geht nicht um das Thema Meinungsfreiheit. Das deckt einen ganz weiten Bereich erstmal ab.
Jetzt haben wir ja schon oder erleben immer noch auch viele Demonstrationen bundesweit gegen Rechtsextremismus in Deutschland. Ist das so ein erster Schritt oder ist das eben auch schon Ihrem Verständnis nach doch auch eine deutliche Positionierung?
Naja, ich sehe diese Demonstration so, die haben ja einen Auslöser gehabt, dieses bekannte Treffen in Potsdam. Ich sehe diese Demonstration so, dass sich jetzt doch größere Teile in unserer Bevölkerung Gedanken über diese Themen machen, dass das sowas wie eine zivilgesellschaftliche Selbstvergewisserung ist, dass wir solche völkisch-nationalistischen Positionen und Forderungen nicht wollen bei uns. Und insofern sind diese Demonstrationen auch erstmal zur Selbstvergewisserung notwendig, dass die ansonsten eher schweigende Mehrheit sich ihrer demokratischen Positionierung auch klar wird. Aber es ist natürlich auch klar, Demonstrationen verändern jetzt erstmal relativ wenig. Also es wird jetzt dann schon darauf ankommen, dass diejenigen, die demonstrieren, auch weiter aktiv bleiben, insbesondere von dem Recht des Wählens Gebrauch machen. Also wir haben Europawahlen, wir haben Kommunalwahlen, es gibt ein paar Landtagswahlen. Also man muss hier weiter Flagge zeigen und dann demokratische Parteien wählen, wenn man denn diese Position auch tatsächlich umsetzen will und nicht bei den Demonstrationen stehen bleiben will.
Deutsches Wirtschaftswunder. Ab Mitte der 50er Jahre geht es in der Bundesrepublik wieder bergauf mit dem Wohlstand. Jede Menge Arbeitskräfte wurden damals gebraucht und viele kamen aus dem Ausland, aus Griechenland, Spanien, Italien, darunter natürlich auch sehr viele Frauen. Das Ankommen in Deutschland war damals nochmal etwas anders als heute, hatte seine eigenen Schwierigkeiten. Eine dieser ersten sogenannten Gastarbeiterinnen hat meine Kollegin Susanne Babila in Kornwestheim besucht.
Eline Zerzene wohnt in Kornwestheim nahe Stuttgart. Die 86-jährige Griechin lebt mit ihrer Katze in einer geräumigen Dreizimmerwohnung.
Guten Morgen.
Gut gefunden.
Hereinspaziert.
Ihre Tochter Lina ist zu Besuch. Eline Zerzene war 22 Jahre alt und frisch verheiratet, als sie aus einem Dorf in Nordgriechenland nach Kornwestheim kam, um in einer Schuhfabrik, den Salamanderwerken, zu arbeiten. Dort arbeitete ihr Ehemann bereits seit einem Jahr.
Na ja, schwer war. Verlassen meine Mama, Papa, Verwandte, alles. Also viel traurig. Weinen und da. Schwere Jahre, schwere Jahre.
Eline Zerzene spricht nur gebrochen Deutsch. Sprachkurse wurden damals nicht angeboten. Und das Ankommen war zunächst ein Schock. Die fremde Sprache, die fremde Kultur und Baracken als Unterkünfte, erzählt sie. Das junge Ehepaar teilte sich ein kleines Zimmer.
Zwei Bett
und Toilette war für alle. Genau. Sie haben eine Tür gehabt, dann war das Doppelbett und gegenüber die Küche.
Also eine Topf zum Kochen und eine Teller oder so. Oh, schlimm.
Jede dritte Arbeitskraft, die angeworben wurde, war eine Frau. Sie wurden in sogenannte Leichtlohngruppen eingestuft. Das heißt, sie verdienten bis zu 40% weniger als Männer, selbst wenn sie dieselbe Arbeit leisteten, erklärt die ehemalige Caritas-Sozialarbeiterin Silva Borini. Es gab Firmen, die vor allem junge Frauen anwarben.
Weil für diese Arbeit, die waren geeigneter. Wenn ich denke an diese Nähseidefabrik Güttermann in Gutach oder an die Metz AG in Freiburg, aber dann auch in technische Betriebe, wo so ganz feine, diffizile Sachen zu tun sind. Da waren die Frauen geeigneter.
Viele sehnten sich nach ihren Eltern, ihren Freunden oder Ehemännern. Mütter mussten ihre Kinder in der Heimat, Griechenland, Italien, Spanien oder der Türkei zurücklassen.
Ja, dass sie dann fürchterlich Heimweh nach ihren Kindern hatten. Die Kinder nach den Eltern. Damals gab es natürlich kein Handy, ne, wo man alle paar Stunden mal anrufen kann.
Ihre größte Angst war, ihre Arbeit zu verlieren. Nicht wenige Arbeitgeber drohten mit Kündigung, wenn sie schwanger waren. Viele fühlten sich fremd und träumten von einer Rückkehr in die alte Heimat. Wie Eleni Zerzene. Ihr Ehemann ist vor 4 Jahren verstorben und in Kornwestheim begraben. Denn der Kinder wegen blieben sie in Deutschland.
Ich sterbe hier, bei meinem Mann. Hier, Schluss.
Die Berlinale ist längst zu Ende. Doch das Debakel der Abschiedsgala wirkt immer noch heftig nach. Auf der Bühne war der Nahostkonflikt immer wieder ein Thema. Filmschaffende Jurymitglieder trugen Anstecker, die einen Waffenstillstand im Gazakrieg forderten. Und schließlich fielen auch die Worte Genozid und Apartheid mit Blick auf die Politik Israels im Westjordanland und in Gaza. Von einer antisemitischen Welle spricht daher der Zentralrat der Juden in Deutschland. Die Frage ist, was ist an Kritik erlaubt und wann ist Kritik antisemitisch? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Gabor Pahl von der SWR Wissensredaktion gesprochen. Gabor, wie ist das eigentlich, wenn ich einen Anstecker jetzt trage mit der Aufschrift Schluss mit dem Krieg, ich fordere einen Waffenstillstand im Gazakrieg? Ist das denn dann eigentlich schon problematisch?
Naja, du machst dadurch nicht so richtig klar, an wen sich deine Forderung richtet. Und die meisten empfinden es dann so, als ginge diese Forderung einseitig an Israel. Dabei ist natürlich die Hamas genauso beteiligt in diesem Krieg und könnte natürlich auch die Waffen niederlegen, die Geiseln freilassen. Das heißt, diese Forderung nach einem Waffenstillstand, was ja nochmal was anderes als eine Waffenruhe, bedeutet im Grunde, Israel soll aufhören, sich zu verteidigen. Und das ist natürlich zumindest sehr einseitig.
Und wenn ich jetzt beispielsweise die Kritik äußere, dass ich sage, nee, mit der Politik Netanjahus bin ich nicht einverstanden, ist das auch problematisch oder einseitig?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also was nicht problematisch ist oder was nicht als antisemitisch gilt, ist zu sagen, die Politik Netanjahus gefällt mir nicht. Ich finde sie verheerend. Ich finde, dass Netanjahu ein Ultranationalist ist, der auch versucht, zum Beispiel die Gerichte im eigenen Land zu beschneiden. Das ist Kritik an konkreter Politik der israelischen Regierung. Und das gilt gemeinhin als nicht antisemitisch. Antisemitisch, da kommen so verschiedene Kriterien ins Spiel, wird es dann, die Schlagworte sind Delegitimierung. Das heißt, wenn ich Forderungen erhebe, die letztlich darauf hinauslaufen, dass Israel überhaupt keine Existenzberechtigung hat. Also wenn ich sage, Free Palestine ist grenzwertig, weil ich nicht so richtig ausdrücke, heißt das, ich will ein freies Palästina auf dem Gebiet des ehemaligen Mandatsgebiets, also dort, wo jetzt auch Israel ist, dann sage ich mit anderen Worten auch, Israel hat eigentlich da nichts mehr verloren. Das ist eine Delegitimierung und die gilt als antisemitisch. Aber konkrete Kritik an der Regierung Netanjahu oder zu sagen, der Einsatz im Gazastreifen ist überzogen, nicht verhältnismäßig, ist möglicherweise sogar völkerrechtswidrig, das ist erstmal nicht antisemitisch.
Wann kann ich denn erkennen, dass eine Kritik sozusagen antisemitisch ist?
Den einen Punkt habe ich gerade genannt, das ist die Delegitimierung, also zu sagen, Israel hat kein Existenzrecht oder darf sich nicht verteidigen, was dann aufs Gleiche hinauslaufen würde. Zwei andere Punkte, die da meistens ins Spiel kommen, sind doppelte Standards. Das bedeutet, ich messe Israel mit anderen Standards als andere Länder. Also ich kritisiere Israel beispielsweise, weil dort Nationalisten in der Regierung sind. Mich interessiert es aber nicht, dass das Gleiche in der Türkei ebenfalls passiert. Oder ich kritisiere Israel dafür, für ein hartes militärisches Vorgehen im Gazastreifen. Mich interessiert aber nicht, dass Assad im eigenen Land auch sehr hart und mit viel mehr Toten gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen ist. Das sind doppelte Standards. Und der dritte Punkt, das ist die sogenannte Dämonisierung. Das heißt, wenn ich Israel nicht nur einfach konkret kritisiere, sondern wenn ich zum Beispiel sage, Israel ist das Übel in dieser Welt oder, um es konkreter zu machen, es gibt einen Satz, der immer wieder getestet wird, der lautet, das, was Israel mit den Palästinensern macht, ist im Grunde auch nichts anderes als das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Das Erschreckende ist, mehr als 40% der Deutschen stimmen diesem Satz zu, obwohl er historisch völlig unhaltbar ist. Also nur mal zur Erinnerung, die Nazis haben einen Zweiten Weltkrieg angefangen, die haben Millionen Menschen aus rein rassistischen Gründen industriell ermordet. Das kann man von Israel wirklich nicht behaupten. Man kann Israels Umgang mit den Palästinensern kritisieren, aber diese Vergleiche stimmen einfach nicht. Und das ist dann eine Form der Dämonisierung, die in Deutschland als antisemitisch eingestuft wird.
Wenn man Kritik an der israelischen Politik äußern möchte oder zum Ausdruck bringen will, dann eben so konkret wie möglich machen?
Das ist der Punkt. Also wirklich konkret sagen, was man jetzt kritisiert. Wenn man Israel pauschal als Apartheidsstaat hinstellt, dann ist das definitiv falsch, weil im Land Israel gelten für alle Teile der Bevölkerung die gleichen Rechte. Wenn man aber aufs Westjordanland schaut, dann kann man natürlich schon sehen, dass dort jüdische Israelis andere Rechte haben und es sehr viel leichter haben als die arabische Bevölkerung. Also dort streiten sich auch Gelehrte sozusagen, ob man dort von Apartheid sprechen kann. Also da muss man genau hinschauen, was meint man damit?
Es sind aktuell schwierige Zeiten für jüdische Menschen. Der brutale Überfall der terroristischen Hamas am 7. November wirkt nach. Mit dem Gaza-Krieg hat der Antisemitismus wieder an Fahrt gewonnen. Vor diesem Hintergrund findet aktuell in Berlin der jüdische Jugendkongress statt. Junge Menschen zwischen 18 und 35 aus den Gemeinden in ganz Deutschland sind eingeladen, sich kennenzulernen und sich zu vernetzen. Neben Vorträgen und Diskussionen ist aber auch ganz bewusst Party angesagt. Aus Berlin berichtet Carsten Dippel.
In diesem Jahr haben sich deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Jugendkongress angemeldet als sonst. Ein deutliches Indiz dafür, wie groß das Bedürfnis nach Gemeinschaft in dieser für Jüdinnen und Juden so herausfordernden Zeit ist, sagt Aaron Schuster, der Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Der jüdische Wohlfahrtsverband richtet das jährliche Jugendtreffen aus.
Ich glaube schon, dass unter den jungen Erwachsenen ein gewachsener Bedarf entstanden ist, in den letzten Monaten zusammenzukommen in einem geschützten Raum, miteinander sich auszutauschen und dadurch auch ein Stück weit eine Stabilisierung zu erfahren und natürlich auch Zuversicht zu schöpfen für die Zukunft.
Miteinander reden, sich austauschen, vernetzen und feiern. Einmal ganz unter sich sein. Dieser Safe Space ist in diesem Jahr besonders wichtig. Denn Jüdinnen und Juden sind verunsichert, erleben Anfeindungen. Die Israelin Ann Odeya studiert Bauingenieurwesen. Sie lebt in Kassel. Zwei ihrer Brüder sind an der Front in Gaza. Doch darüber, wie es ihr seit dem 7. Oktober geht, könne sie an der Uni und im Freundeskreis kaum reden. Manche Freunde hätten sich von ihr abgewandt, weil sie Israelin ist.
Ich bin hier, weil es tolle Menschen hier gibt. Die Umgebung tut mir gut, weil woher ich komme in Kassel, gibt es kaum jüdische Menschen. Hier fühle ich mich frei, ich kann mich besser äußern und nicht so die ganze Zeit Angst zu haben, was ich sage, wie ich die Sachen so sehe.
Ausflüge in den Bundestag, ins Jüdische Museum stehen in diesem Jahr ebenso auf dem Programm wie Diskussionsrunden mit Politikern. Zu Gast waren in diesen Tagen schon Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, und die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. Natürlich sind die Folgen des 7. Oktober und der Antisemitismus auch in den Workshops präsent. Es geht aber auch um drängende innerjüdische Fragen. Vor allem, welchen Platz die junge Generation in den Gemeinden hat. Auch Anna aus Köln ist froh über diese Tage in Berlin.
Dadurch, dass mein Freundeskreis aus sehr wenig Juden und Juden besteht, finde ich total schön, Verbundenheit zu spüren und zusammen zu feiern, zusammen zu essen, zusammen über wichtige Themen zu sprechen und zu diskutieren, um als Gemeinschaft sich gegenseitig zu bestärken und nicht wie im Alltag ständig kämpfen zu müssen für jeden Gedanken oder die Äußerung, die ich habe, um gegen Antisemitismus zu kämpfen.
Ein Jugendkongress ist auch Party und das soll er ganz bewusst auch in diesem Jahr sein. Die Stimmung ist ausgelassen, auch als der Oberkantor der israelischen Streitkräfte gemeinsam mit der IDF-Militärband auftritt.
Das Jugendtreffen in Berlin und Überlebende des Hamas-Massakers sind auch dabei bei diesem jüdischen Jugendkongress. Ihre Devise: We will dance again. Wie viele Menschen in diesen Tagen, so hat sich auch der Papst eine Erkältung eingefangen. Eine leichte Grippe, heißt es, weshalb einige Termine in den letzten Tagen abgesagt wurden. Bundeskanzler Scholz aber durfte gestern trotzdem kommen. Wie seine Begegnung mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche ablief, weiß ARD-Korrespondentin Elisabeth Pongratz.
Einen Fußball hat Bundeskanzler Olaf Scholz dem Papst mitgebracht. Es ist der offizielle Ball der kommenden Europameisterschaft in Deutschland.
In Deutschland stattfindet.
Auf Videoaufnahmen wirkt die Atmosphäre zwischen den beiden entspannt. Es ist die erste Privataudienz für Scholz als Regierungschef. Der 87-jährige Pontifex empfängt ihn, obwohl er an einer Atemwegsinfektion erkrankt ist und in den vergangenen Tagen einige Termine ausfallen lassen musste. 35 Minuten dauert das Gespräch. Der konfessionslose Scholz zeigte sich danach dankbar dafür. Wegen der momentanen Zeiten habe man natürlich über die großen Herausforderungen und ernsten Probleme diskutiert, die alle umtreiben, so sagte er vor Pressevertretern.
Der furchtbare Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die vielen Toten, die er bereits gekostet hat und die bedrohte Unabhängigkeit und Freiheit der Ukraine. Wir haben uns über den Krieg im Nahen Osten unterhalten und darüber diskutiert, wie wir Frieden und Sicherheit in unserer Welt besser gewährleisten können.
Auch über andere große Themen haben sich der Deutsche und der Argentinier ausgetauscht. Als Beispiele nannte Scholz die Migration und Fragen der Gerechtigkeit. Für den Bundeskanzler ist klar,
ein wichtiges Gespräch in einer Zeit, in der es darauf ankommt, dass wir mit klarem Blick nach in die Zukunft blicken und dass wir klare Grundsätze haben. Für mich auch persönlich ein wichtiges, bedeutendes Gespräch.
Der Vatikan sprach ebenso von herzlichen Gesprächen. Der Bundeskanzler traf auch mit Kardinal Parolin zusammen, dem Staatssekretär. Im Laufe der Gespräche, so teilte der Vatikan mit, wurde die Zufriedenheit über die guten Beziehungen und die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen dem Heiligen Stuhl und Deutschland zum Ausdruck gebracht und die Bedeutung des christlichen Glaubens in der deutschen Gesellschaft hervorgehoben. Nach der Audienz fuhr der SPD-Politiker zum Kongress der Europäischen Sozialdemokraten. Auch hier ging es um das Thema Sicherheit. Gegenüber Putins Russland forderte Scholz Härte. Die Unterstützung für die Ukraine werde weitergehen, als Schlüssel zur Wiederherstellung des Friedens in Europa. Gleichzeitig betonte Scholz, wir werden keine europäischen Soldaten in die Ukraine schicken. Wir wollen keinen Krieg zwischen Russland und der NATO und wir werden alles tun, um das zu verhindern. Nach seiner Audienz beim Papst gab ihm dieser noch eine Bitte mit auf den Weg.
Bitte für mich mit. Ich brauche das.
Auf Deutsch bittet Franziskus den Kanzler, für ihn zu beten. Er brauche das.
Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Silke Arning.